Hallo Leinwand, liebe Fans, bevor wir jetzt hier gleich den Podcast starten zu Venom 2, muss ich eine kleine Ankündigung machen. Vielleicht solltet ihr diesen Podcast ein bisschen leiser hören als üblich. Mir ist ein kleines Malheur mit dem Mikrofon passiert, beziehungsweise mit meiner zu lauten Stimme, mit einem zu laut gepegelten Aufnahmegerät. Sie ist an einigen Stellen ein bisschen übersteuert und dürfte vielleicht ein bisschen kratzen, wenn ihr das in normaler Lautstärke hört. Deswegen, es tut mir wirklich sehr, sehr wahnsinnig leid, dass das so ist. Ich weiß, wie ätzend das sein kann, wenn man jetzt irgendwie eine Stunde lang sich sowas anhören muss und der Ton passt nicht so richtig. Deswegen verzeiht es mir bitte. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit diesem Podcast, weil er ist ein wirklich sehr, sehr toller und sehr, sehr lustiger Podcast und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, ich wollte dich nur mal so als kleine Vorwarnung vorab hier loswerden und ja, jetzt geht's dann auch los. Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Getschkow und ich bin wie immer nicht alleine hier. Heute mal wieder nur virtuell zugeschaltet. Ich finde es fast ein bisschen traurig. Sehr gute Julius. Hallo Julius.
Ja, hallo, ja, ich finde es auch sehr traurig. Ich wäre gerne auch wieder ins Studio gekommen heute. Hat leider nicht gepasst.
Ich hab mich schon langsam irgendwie daran gewöhnt, dass immer irgendwie jetzt wieder doch alle ins Studio kommen. Aber einer, der ins Studio gekommen ist, hurra, hey, ist der gute Markus.
Hallo, hallöchen, Markus. Hallöchen. Ja, und Julius hat ja auch so eine Präsenz, das strahlt auch virtuell bis hierher.
Das
ja.
ist schon. Mensch, das geht runter wie Öl. Das hast du so schön gesagt, Markus.
Ich hoffe nur nicht. Ich weiß nicht mehr, welcher Podcast es war. Da ist das Skype-Bild von Julius eingefroren. Mhm. Und den ganzen Podcast über haben wir nur einen Julius mit erhobenem Zeigefinger gesehen, der uns kritisch dabei beäugt hat, wie wir über irgendeinen Film, ich weiß schon nicht mehr, welcher Film es war, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig.
Sind wir uns sicher, ob das Bild eingefroren war oder war Julius einfach
Klassik Julius? Ja, das ist ja meine Standardpose beim Podcast.
ja, wir haben uns heute hier versammelt, liebe Gemeinde, um über Venom 2 Let There Be Carnage zu sprechen. Der neue Film von Sony Spider-Universum, Spinnenuniversum, ich weiß schon gar nicht mehr, die haben so häufig ihren Namen verändert. Wie heißt es jetzt richtig?
Das heißt jetzt, glaube ich, Sony Spider-Man-Universe, ne? Also ja, wir hatten ja diesen ganz komplizierten Namen vorher, den ich jetzt schon wieder vergessen habe.
SPUMC, ja. Sony Pictures Universe of Marvel Characters.
Genau, genau. Ja. Und jetzt haben sie es zumindest ein bisschen entschlackt, Sony Spider-Man-Universe. Und da zeigt wahrscheinlich auch ein bisschen, wo sie hinwollen irgendwann mal. Ja. Aber ja, so heißt es jetzt, glaube ich.
Genau, wir werden über Venom 2 sprechen. Es wird auch einen Spoiler-Teil geben, wo wir natürlich dann auch nochmal über die Marvel-typische Post-Credit-Scene sprechen müssen. Das lässt sich hier nicht vermeiden, aber da werden wir natürlich dann vorher nochmal eine große, große, fette Spoiler-Warnung austeilen. Bevor wir aber mit Venom 2 loslegen, muss ich natürlich erstmal fragen, wie standet ihr dann zu Venom, dem ersten Venom? Also nicht dem Venom, der in Spider-Man 3 von Sam Raimi aufgetaucht ist, der noch von Topher Grace gespielt wurde, sondern 2018 kam ja unter der Regie von Zombieland-Regisseur Ruben Fleischer Venom mit Tom Hardy als Eddie Brock und Venom in die Kinos. War ja ein Mega-Erfolg, fast irgendwie 900 Millionen US-Dollar weltweit. Wie standet ihr zu, oder wie steht ihr immer noch zu diesem Film?
Also ich finde Tom Hardy in der Titelrolle toll, ich finde Venom toll, den Film fand ich leider nicht so toll. es gibt ein paar lustige Momente, es gab dann eine tolle Chemie zwischen den beiden, aber dann ist halt irgendwie das Ganze drumherum ist halt nur so halbgar und fällt halt vor allem im Vergleich, für mich im Vergleich zu den ganzen MCU-Filmen, also die Avengers und so weiter, halt wirklich sehr stark ab. Und vor allem auch das Finale war dann fast schon eine mittelschwere Katastrophe, weil dann halt eben da zwei von diesen Symbionten-Wesen gegeneinander kämpfen und man kann die erst recht in 3D und bei Nacht irgendwie kaum auseinanderhalten, weil die beide dieselbe Farbe haben und dieselbe und dann auch ineinander so verschmelzen, so halb und irgendwie sich mit ihren Tentakeln gegenseitig behaken und so, das war dann leider echt, echt enttäuschend. Ja, aber ja, insgesamt so solide, würde ich mal sagen.
Als hätte Julius meine Gedanken gelesen. Also viel anderes kann ich darüber eigentlich nicht sagen. Ich habe ihn jetzt auch extra vorher, direkt am Tag vorher, vor dem zweiten Teil nochmal gesehen, das zweite Mal dann, weil ich vorher keine Lust drauf hatte, den nochmal zu gucken. Ja, also ich war auch schon enttäuscht, man hat es ja schon geahnt vorher, aber dass das Venom halt doch auch da schon relativ weich gespielt war, aber da kommen wir jetzt im zweiten Teil auch nochmal stärker zu wahrscheinlich. Aber trotzdem funktioniert er ganz gut, gerade mit Tom Hardy zusammen. Das hat schon echt überraschend viel Spaß gemacht und war auch überraschend witzig. Mhm. Im ersten, das hat mir gefallen, aber wirklich alles drumherum war so, also wie die Handlung irgendwie konstruiert war, wie die von einem Punkt zum anderen gekommen ist, was da teilweise für Sprünge drin war. Und am Anfang wird eben noch behauptet, dass Venom halt doch irgendwie ein bisschen böse ist und sagt, er will hier, auch, am Ende läuft es darauf hinaus, dass sie alle den Planeten irgendwie da eine große Invasion starten und alles vernichten. Und ganz plötzlich sagt er hier quasi, Eddie, ich liebe dich und find sie ganz toll. Also das hat mich auch total gestört, als ob in der Mitte irgendwie was gefehlt hätte. Und wie du es schon sagte, dieser Showdown war halt auch komplett fast katastrophal, das stimmt schon. Und liegt auch zum Teil daran, dass der Bösewicht halt auch mega blass war, leider.
Ich finde, du könntest das fast streichen und einfach nur sagen katastrophal, weil dieses CGI-Mischmasch, ja. Wo Julius hat es ja schon gesagt, ein mittelgrauer Riot gegen einen etwas dunkelgraueren Venom.
Ja, und bei Nacht
im Dunkeln, so, du erkennst ja wirklich gefühlt gar nichts mehr. Ich habe mir diese Szene auch nochmal irgendwie angeguckt.
Und dann auch noch vor grauem Hintergrund, weil irgendwie so Metall von dieser Raketenabschussplattform
da. Es gibt diesen einen Moment da in Zeitlupe, wo sie dann so miteinander und dann so kurz beide zu sehen sind da drin, der so cool ist, in Anführungsstrichen.
Also
da kennt man kurz was, aber dann.
Ich war auch, als ich den Film gesehen habe, ich war fasziniert, wie viel der A eingespielt hat.
Ja.
Wie viele Leute.
Da war ich auch überrascht,
Film
tatsächlich.
Trotzdem wirklich sehr, sehr feiern. Also ich habe ja jetzt kurz nachdem wir aus der Pressevorführung waren, habe ich ja auf YouTube schon quasi meine Review rausgemacht. Und auch da in den Kommentaren, ganz, ganz viele Leute schreiben mir, wie sehr sie Venom 1 lieben. Und ich finde es schön, um Gottes Willen. Ne? Also ich will den Leuten hier auch nicht irgendwie vorschreiben, so, du hast Venom 2 zu hassen. So, Punkt. Ich frage mich dann immer so ein bisschen, was ist es dann so wirklich? Ja. Also ich glaube, was jetzt hier bei euch beiden schon durchgekommen ist, was ich auch unterschreiben kann, Tom Hardy ist super. Tom Hardy ist super in dieser Rolle. Das passt irgendwie auch gut zu ihm. Ja. Ich mag auch, das wird ja dann auch im zweiten Teil noch mal ein bisschen deutlicher, so diese Zwiegespräche, die er ja total, eigentlich mit sich selbst so führt. So, ne? Er hat ja schon so ein bisschen was Schizophrenes irgendwie an sich. Das fand ich alles sehr cool. Aber was du auch schon sagtest, Markus, so die Story ist so blach, so, das ist so ein typischer Marvel-Scheiß, wo du das Gefühl hast, keiner hat sich so wirklich mit dem Charakter beschäftigt und ja, okay, wir haben jetzt irgend so einen bösen Wissenschaftler, der will Symbionten für sich haben und die Welt beherrschen und blach, so.
Ja.
Und damit kommen wir zu dem einen Moment in Venom 1, wo ich gedacht habe, so, das verspricht ja vieles für Venom 2, weil natürlich Venom hat eine Post-Credit-Scene. Eddie Brock, der stürmische, rasende Reporter, der hier mit seinem coolen Motorrad durch die Gegend rast, wird nach St. Quentin, dem berühmten Gefängnis, eingeladen und trifft auf den Serienkiller Cletus Cassidy. Gespielt von niemand Geringerem als Woody Harrelson. Und ich glaube, selbst Leute, die mit dem ersten Teil nichts anfangen konnten, waren zumindest so ein bisschen gehypt durch diese Post-Credit-Scene, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie es war. Mir ist so, als wurde das vorher auch so ein bisschen schon gemunkelt oder halt hatten Fans zumindest gehofft, dass das angeteased wird und so. Ich weiß gar nicht, ob das mal Woody Harrelson schon durchgesickert war oder ob sich das sogar Fans gewünscht hatten. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie das war. Aber ich fand's, mir ist es so, als kam es mir gar nicht so überraschend vor dann am Ende.
Ah, okay.
Aber kann ich mich jetzt auch irren, weiß ich nicht. Aber ja, ich bin zwar mit den Comics jetzt nicht so vertraut, aber Venom und Carnage sind beide im Begriff und ich hatte dann schon auch tatsächlich Bock drauf, weil ich Woody Harrelson auch sehr mag und der passt halt auch in die Rolle, das sieht man tatsächlich jetzt auch im zweiten ganz gut. Ich hatte dann tatsächlich Bock, obwohl der Film mir insgesamt jetzt nicht so gefallen hat und dachte mir auch, ja, wenn man eben diese Eddie-Brock-Venom-Dynamik beibehält und noch Carnage mit reinpackt, das kann dann auf jeden Fall besser werden als der erste Teil.
Ja, geht mir auch so. Ich habe jetzt tatsächlich auch mal so um den Vorbereitung auf den Kinostart von Venom 2 so ein paar von den Comic-Reihen gelesen. Oder zumindest mal so reingeschnuppert, weil das ist so diese Zeit so aus den 80ern, späten 80ern, frühen 90ern, wo ich mich wirklich sehr schwer tue mit den Comics, weil die halt einfach so einen sehr 90er-Jahresstil halt einfach haben mit lauter sehr coolen, also coolen, sehr großen Anführungszeichen, Menschen mit komischen Frisuren und alle immer sehr verbissen und es fehlt so ein bisschen die Lockerheit und der Humor, den halt eigentlich auch so die besten Comic-Reihen halt auszeichnet. Mhm. Also es ist eine ikonische eine Paarung, diese Venom und Carnage und halt Spider-Man mit drin, und da gibt es halt viele, viele spannende Geschichten, die man erzählen könnte. Ob das jetzt in Teil 2 geglückt ist, da werden wir jetzt, glaube ich, noch ausführlicher drüber sprechen.
Aber Julius hat schon, wenn man seine Grammatik gelauscht hat, ein bisschen gespoilert, weil er sagte, man könnte damit gute Sachen machen. Und das bringt uns jetzt tatsächlich zu Venom 2, Let There Be Carnage. Die Story ist, wie gesagt, da muss man nicht groß viel drüber reden, weil die Post-Credit-Scene verrät eigentlich schon alles. Also wir haben jetzt natürlich diesen Fokus, Cletus Cassidy, der wieso, warum auch immer halt irgendwie eine Faszination für Eddie Brock entwickelt hat.
Wird leider nicht deutlich,
warum. Das wird im Film auch absolut nie deutlich, warum, was mich auch gewundert hat, warum weiß Cletus Cassidy so viel über Eddie Brock und was mit seiner Familie
überhaupt nicht
ist und
so.
War sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, Cletus hat einen Narren gefressen an Eddie Brock und lädt ihn halt immer wieder ein.
Ist halt Tom Hardy.
Genau, es hat Tom Hardy, den muss man halt einladen. Ja. Und kurz bevor Cletus ja eigentlich die Todesstrafe bekommen soll, das sieht man tatsächlich auch schon im Trailer, deswegen sage ich jetzt hier einfach mal so, knabbert er ein bisschen an Eddie Brock rum und bekommt dadurch halt ein bisschen Symbiontenblut ab und wird daraufhin zu Carnage. Und dann gibt es da noch den Detective Patrick Mulligan, der auch noch eine Rolle spielt, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Dann gibt es noch Naomi Harris, die Shriek spielt, eine Mutantin eigentlich, irgendwie so ein bisschen, man weiß es nicht so genau, sie wird hier natürlich nicht so benannt. Auf jeden Fall kann sie so laut schreien, dass uns allen die Ohren dabei wehtun würden. Und wie wir ja alle wissen, mögen Symbionten keine lauten Geräusche. Und sie spielt halt auch noch eine Rolle. Dann haben wir auch noch Michelle Williams als Anne, die im ersten Teil da war. Sie spielt auch noch eine Rolle. Und ihr merkt schon an meiner sehr unironischen Inhaltszusammenfassung, viel ist da nicht. Und ich würde mal sagen, ich habe mir mal tatsächlich Notizen gemacht für einen Podcast, sonst gehe ich ja wirklich immer so. Und ich habe mir mal so drei Punkte aufgeschrieben, an denen wir uns jetzt so ein bisschen langhangeln. Okay. Und mein erster Punkt ist die ganze Venom-Eddie Brock-Dynamik, die ja in diesem Film so ein bisschen federführend auch ist. Das Ganze, das hat man ja auch schon im ersten Trailer gesehen, wirkt ja ein bisschen wie eine Beziehungskomödie. Mhm. Zwei Typen, die jetzt quasi gezwungen sind, unter einem Dach zu leben. Und das hat natürlich sehr viele Schwierigkeiten und sehr viele Probleme. Und wie fandet ihr quasi diese Dynamik, dass man jetzt halt wirklich sagt, okay, wir versuchen ja jetzt so eine Beziehungs-Sitcom mit viel Slapstick draus zu machen.
Ja, also, mit dem Wort Beziehung sagst du es eigentlich genau richtig, weil es ist eigentlich wirklich fast schon mehr als eine Bromance, was man ja sagt, wenn ja so mal diese klassischen Männerbeziehungen in irgendwelchen Komödien oder was nennt man ja immer, so eine Mischung aus Romance, ne, und Bros, also Brüder. Und es geht halt in diesem Film wirklich fast schon in die Richtung einer, ich weiß nicht, ob homosexuell das richtige Wort ist, weil es ist eines ja ein Alien, aber es ist irgendwie beide männlich, zumindest irgendwie kann man glaube ich sagen.
Symbiosexuell.
Ja. Wo auch immer der richtige Fachbegriff dafür ist. Und es geht halt wirklich aber fast in Richtung einer Liebesbeziehung zwischen diesen beiden Wesen, die sich einen Körper teilen irgendwie und dann halt, aber ich glaube, so viel können wir auch verraten, zwischenzeitlich auch mal eine kleine Beziehungspause einlegen und sowas. Und das ist wirklich, das steht wirklich im Mittelpunkt und das ist auch mit Abstand der stärkste Teil. Und ich habe auch das Gefühl, der Teil, an dem eigentlich alle Beteiligten, ob jetzt der neue Regisseur Andy Serkis, der Gollum gespielt hat bei Herr der Ringe, und die Drehbuchautorin Kelly Marshall, glaube ich, und halt wahrscheinlich auch Tom Hardy in der Hauptrolle, der ja auch Venom spricht, sich am allerwohlsten gefühlt haben. Und so dieses ganze Superheldenzeug drumherum fällt dagegen eindeutig total ab.
Ja, total. Also kann ich auch voll so unterstreichen. Es ist, also im Hinterkopf bin ich noch so ein bisschen ambivalent, weil eigentlich, also ich hätte mir schon auch irgendwann mal so gern so einen wirklich fiesen, harten Venom gewünscht, nach wie vor, aber da hat man im ersten nicht bekommen und war jetzt irgendwie auch zu erwarten, dass es im zweiten nicht auf einmal passiert. Darum habe ich mich damit angefreundet. Und dann hätte ich jetzt aber gerne, weil es wirklich so witzig ist und gut funktioniert, einfach voll on irgendwie Love Story mit den beiden. Alles andere drumherum können sie weglassen von mir aus, wenn sie sowieso nicht konsequent durchziehen. Und das hat mich jetzt auch bei der Stange gehalten in dem Film. Also das hat Spaß gemacht, das war süß und das ist auch noch am rundesten. Und wie Julius sagt, es wirkt fast so, als hätten die selber alle am meisten daran Spaß gehabt und alles andere war so zweitrangig für die, aber
ja, ja. Aber ich fand selbst das, irgendwann war es mir zu viel. Ja. Also Venom geht ja dann noch irgendwann auf einen Rave und hat da ja so eine halbe Coming-out-Speech irgendwie und
ich fand's süß.
Ich fand es, mein Problem damit war, ich fand, das war auch, da gebe ich euch beiden recht, das war immer noch so irgendwie so der stärkste Teil, aber einfach, ja, weil halt auch der Fokus so krass darauf gelegt worden ist. Und wenn wir uns dann immer noch überlegen, dass Venom 2 mal ein Film ist, der unter 2 Stunden geht, irgendwie so Stunde 46 oder irgendwie so, war das ehrlich gesagt schon wieder fast zu viel. Wenn du halt bedenkst, dass du noch diese ganze Carnage-Story damit drin hast, die ja auch irgendwo verarbeitet werden muss. Und dann finde ich, dann gebe ich dir recht, Markus, dann finde ich, hätten sie all in gehen sollen.
Genau.
Dann wirklich sagen, okay, verdammt, wie machen wir das? Am besten hätte man eigentlich für diesen Film Carnage gar nicht gebraucht, ja, sondern hätte es wirklich, ich glaube, das wäre dann zumindest der konsequentere Film gewesen. Ja,
und der spaßigere wahrscheinlich.
Wenn du dann halt wirklich gesagt hättest, okay, Beziehungsdrama zwischen einem Menschen und einem Symbionten. Ja. So irgendwie das moderne E.T. Wir sind beide irgendwie miteinander verbunden und wir müssen irgendwie damit klarkommen.
Ja.
Weil ich gebe euch auch recht, Tom Hardy, glaube ich, hatte schon mit noch am meisten Spaß, so auch gerade so diese Kampfsequenzen, das muss ja am Set so gewesen sein wie bei Fight Club, so okay, Tom Hardy, du prügelst dich jetzt mit dir selbst und am Ende
und
kommt da mit CGI dann halt irgendwo noch so ein Venom-Kopf mit dazu. Und aber irgendwann fand ich da halt auch die Gags einfach so ein bisschen ausgelutscht und immer noch dieses so und Eddie und er fehlt mir irgendwie doch und
Venom, ja, er fehlt mir irgendwie doch. Ich meine, der Überraschungsmoment aus dem ersten hat da ein bisschen gefehlt, das war ja tatsächlich, hatte das am ersten jetzt nicht erwartet, dass das eben in den Sequenzen wirklich witzig ist und so funktioniert. Das hat natürlich jetzt ein bisschen gefehlt, aber trotzdem hatte ich wirklich Gefallen dran gefunden. Und wie ich gesagt habe, wie du jetzt auch zugestimmt hast, wenn sie den Rest schon so halbgar machen, dann sollen sie das entweder richtig durchziehen oder das andere eben besser ausarbeiten. Aber so wie es jetzt ist, ist es irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja. Und dann finde ich halt, passt da Anne überhaupt nicht rein.
Ja.
Also Michelle Williams hat offensichtlich einfach vertraglich zugesichert bekommen. Sie wird auch im zweiten Teil mit dabei sein. Für alle, die nicht mehr so ganz wissen, sie war ja verlobt mit Eddie
ganz im
ersten
Anfang,
Teil. Dann gab es ja großes Drama, dann haben sie sich getrennt. Und sie, also ich finde es halt so schade, weil Michelle Williams ist eine tolle Schauspielerin und aber in diesem Film macht man einfach überhaupt nichts
aus. Vor allem, man hat auch nichts aus dem ersten gelernt. Im ersten wusste man auch schon nichts mit ihr richtig anzufangen. Und im zweiten wiederholt sich das einfach nochmal. Und am Ende ist sie dann wirklich tatsächlich, also ohne jetzt irgendwie groß was zu spoilern, aber wieder so eine klassische Jungfrau in Nöten, sage ich mal.
Ja, genau. Ja.
Oh, da habe ich auch wirklich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt gerade zur Vorbereitung auf den Spider-Man No Way Home nochmal die Raimi-Spider-Man-Filme gesehen. Und habe mich da wirklich, habe da schon wieder mit den Augen gerollt, wie oft Mary Jane halt in diesen Filmen entführt wird und irgendwo runter baumelt und dann von Spider-Man gerettet werden muss. Und es hat wirklich 20 Jahre später, wir nochmal wieder in dieses Muster zurückfallen.
Ich dachte auch, wir werden so da weiter, ja.
Klassische Damsel in Distress irgendwie haben, die gerettet werden muss am Schluss. Das ist besonders schade, weil eigentlich Anne, und da muss ich euch zumindest teilweise widersprechen, so im Mittelteil des Films eigentlich fand ich sie ziemlich gut, weil sie halt eben tatsächlich dann nochmal so eine neue Note reinbringt und aus dieser Eddie-Venom-Beziehung halt so eine Dreiecksbeziehung irgendwie macht, ne? Also so ein, da gibt es eine Szene, ich glaube, das können wir auch verraten, weil es jetzt kein großer Spoiler ist, gab es im ersten Teil auch schon, wo Venom im Körper von Anne steckt, mal wieder, und dann reden die beiden halt miteinander und Eddie entschuldigt sich bei Venom, der halt im Körper von Anne steckt. Genau, und das einfach so eine schön, weil das so eine schöne Doppel funktioniert auf zwei Ebenen parallel. Ich glaube, das wollte ich damit sagen. Also, weil sozusagen Eddie entschuldigt sich bei Venom, aber entschuldigt sich halt parallel quasi eigentlich auch bei Anne dafür, wie halt ihre Beziehung gescheitert ist. Sie darf da tatsächlich auch nochmal so ein bisschen als wie sagt man, Venom in Anem vielleicht, also N im Körper von Venom zur Tat schreiten. Und sowas aber im Mittelteil und halt am Anfang, da wirkt es schon sehr erzwungen, dass sie halt irgendwie dann noch dabei ist. Da gebe ich euch auch wieder recht.
Also die Szene, die du gerade beschreibst, die fand ich tatsächlich, war, glaube ich, sogar für mich eine mit der stärksten Szene im ganzen Film.
Am stärksten geschrieben zumindest, das war ganz gut geschrieben.
Ja, weil da hat man wirklich gemerkt, okay, da hat sich jetzt mal wirklich jemand Gedanken gemacht und da hat man aber auch gemerkt, so okay, da ist man jetzt mal losgelöst von allem, was irgendwie Marvel sein muss, was alles irgendwie Comic-Lore sein muss und da ist es halt wirklich einfach nur so ein Beziehungsding und da funktioniert das, finde ich, für mich auch gut. Was ich schade finde, weil du, Julius, jetzt gerade diese ganze Anne als Venom-Kiste ansprichst, das fand ich so interessant, weil ja, wir sehen sie ja schon in ihrer Symbiontenform auch im ersten Teil. Und was ich interessant fand, es gab ein Character-Poster zu Anne, zu Venom 2. Das hatte ich irgendwo auf Instagram gesehen, wo man quasi so den Kopf von Michelle Williams sieht. Und so darunter siehst du die Silhouette von der Venom-Anne-Version. Ja. Wo ich echt kurz dachte so, okay, geil, wird das jetzt noch weiter ausgebaut? Also, dass sie möglicherweise halt auch irgendwie so ein Stück von Venom bekommt und dass das hier vielleicht nochmal so eine ganz andere Note kriegt, aber
dann so eine Venom-Armee gegen Carnage, so das Shazam-Finale quasi, alle ja, verwandeln sich dann und kämpfen gegen den Bösen, warum nicht, also hätte sie eine bessere Funktion gehabt als jetzt.
Ja, aber ansonsten fand ich es halt wirklich schade, also diese ganze Anne und Dr. Dan Geschichte, die fand ich halt schon im ersten Teil irgendwie langweilig und sie wird hier auch nicht wirklich gut ausgebaut. Und da sind wir wieder am Punkt. Ich glaube, wenn man wirklich gesagt hätte, okay, vor allem, das wäre mal so lustig gewesen, wenn man wirklich gesagt hätte, ha, alle erwarten jetzt hier so einen krassen Comic Venom-Film und wir machen jetzt aus Venom 2 eine fucking Liebeskomödie mit Alien oder irgendwie sowas. Wenn alle von Kopf gestoßen.
Gab sich beim ersten Teil sogar, ich meine mich da so dunkel daran erinnern, dass der entweder, ich glaube in Japan, da wurde der, gab es sogar so Poster, die den Film halt wirklich quasi als so eine Liebeskomödie
ich hatte tatsächlich, Eddie, das habe ich auch so, das hat sich auch bei mir so eingebrannt. Ich glaube, es war China tatsächlich am Ende.
China?
Okay. Ich hatte das jetzt auch nochmal nachgeguckt, mir die Motive angeguckt, wirklich so, also was Venom quasi für Vorteile in der Beziehung bringt und wie schön das, also das ist so, so haben sie die ganze Posterkampagne aufgezogen. Und der Film lief auch super da, also hat wohl was gebracht. Hätten sie darauf aufgebaut und da dann irgendwie so richtig daraus einen neuen Film gemacht? Warum nicht? Leider nicht.
So, ihr da draußen kriegt jetzt wahrscheinlich schon, ich gucke jetzt mal auf meine Uhr, diese Podcast-Aufnahme läuft jetzt seit 23 Minuten und wir haben bislang nur über irgendwelche Beziehungsdramen und sonst was gesprochen. Das sollte euch schon ein Bild davon geben, dass die ganze Carnage-Nummer eigentlich nicht so geil ist, wie sie hätte sein sollen. Also ja. Gerade alle Comic-Fans da draußen müssen hier vielleicht ein bisschen die bittere Pille schlucken, dass das hier nicht unbedingt der Carnage ist, den wir gerne bekommen hätten. Aber fangen wir mal erstmal bei Cletus Cassidy und Woody Harrelson an, der ihn ja hier spielt. Übrigens, was mir gestern aufgefallen ist, er hat jetzt nicht mehr die verwuschelten Haare, die er noch in der Post-Credit-Scene von Venom 1 hatte, sondern jetzt hat er sie ein bisschen flacher gekriegt, die Locken sind rausgebürstet.
Ich glaube, so gern die Leute diesen Auftritt am Ende von Teil 1 mochten, daran haben sie sich doch ein paar gestoßen, an dieser merkwürdigen Frisur.
Aber das war näher dran.
Ja, ich weiß, aber es wirkte irgendwie ein bisschen deplatziert. Ich weiß, dass der Look dann näher dran ist, aber irgendwie dachte ich auch so.
Was sagt ihr denn, was sagen wir denn zu Woody Harrelson?
Woody ist an sich immer gut. Und er ist auch, ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, eine tolle Besetzung für die Figur grundsätzlich. Er bringt so den Wahnsinn auf jeden Fall mit, der dafür benötigt wird. Ich glaube, wir haben es sogar in unserer Kritik am Ende geschrieben. Es ist so ein bisschen wie die abgespeckte Version am Ende von seiner Natural Born Killers Figur, seinem Psychopathen da in dem 90er-Kultfilm von Oliver Stone. Das trifft es ganz gut, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja, aber es wird leider, und das macht es eigentlich umso trauriger, es wird leider dann nicht genug draus gemacht. Also du hast im Grunde die ganzen Voraussetzungen, die du brauchst, um die Figur schön und bedrohlich und verrückt und gefährlich zu machen, aber es wird eben nicht viel daraus gemacht, die kriegt nicht so wirklich Fleisch. Also mir fehlt es einfach schon, das hattest du ja vorhin schon angedeutet, dass man auch einfach kein Gefühl dafür kriegt, warum er jetzt so fasziniert ist von Eddie. Also einfach, dass sie diese Beziehung, dass sie da, weiß nicht, ein bisschen mehr, du hast ja im Grunde so ein klassisches Setting, das so Schweigen der Lämmer-like ist.
Genau, ja.
Und was Schweigen der Lämmer daraus gemacht hat, wissen wir alles. dass du wirklich jemanden im Knast hast und einer interviewt ihn und dass sie da aus dieser spannenden klassischen Grundkonstellation einfach mehr machen und diese Beziehung irgendwie ein bisschen mehr unterfüttern mit Sachen und sie wirklich so ein Verhältnis aufbauen lassen, aber hier wird alles nur behauptet. Also er sagt dann irgendwie, er will sein Freund sein und keine Ahnung, keiner weiß warum. Aber Woody macht die Sache an sich gut, aber er wird halt nicht, das liegt auch ein bisschen an der Altersfreigabe, zu der wir dann vielleicht auch kommen, auch nicht genug von alleine gelassen. Ja, aber jetzt will ich erstmal Julius da. Ja,
ja, das ist so ein bisschen das Problem. Man muss entweder noch viel, viel mehr mit ihm machen, dann wäre aber wahrscheinlich keine Zeit gewesen, um diese Eddie-Venom-Beziehung noch unterzubringen. Oder man lässt es halt einfach, und das wäre vielleicht die bessere Idee gewesen, und macht es halt einfach so wie beim Joker ja klassischerweise auch, dass man einfach überhaupt nichts über diese Figur weiß. Es ist vielleicht ein Unterschied zu dem Carnage aus den Comics, aber es wäre vielleicht eine gute Möglichkeit gewesen, um halt einfach zu sagen, er ist halt einfach ein verrückter Typ, man weiß nichts über ihn und er richtet Chaos an und man muss ihn aufhalten. Und, aber halt so halbgar versuchen, ihn irgendwie zu psychologisieren. Es gibt auch eine immerhin visuell ganz, ganz ansprechende Sequenz, wo man so ein bisschen was über seine Vergangenheit erzählt. Das ist so in so einem wie so mit rotem Kugelschreiber gemalten Animationsstil, der sich dann so über das Bild legt und sowas. Das ist eine schöne Idee, aber reicht halt im Endeffekt auch nicht, um dieser Figur halt irgendwie, so wie du sagtest, Markus, halt wirklich Fleisch zu verleihen oder halt irgendwie zu einer echten, runden Figur, gut ausgearbeiteten Figur zu machen.
Ja, weil du diese Sequenz gerade ansprichst, die hat mich persönlich sogar gestört. Also, sie ist schön inszeniert, weil es halt so roter Kugelschreiber, ist es vielleicht auch Blut, so, ne? So, das wird ja dann auch so animiert und da hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, so okay, jetzt möchte uns die Drehbuchautorin zeigen, dass sie den Wikipedia-Artikel zu Carnage gelesen hat und zu Cletus Cassidy, weil und da sind wir halt auch wieder bei dieser halbgaren Geschichte, so, weil diese Origin-Story zu Cletus hat dieser Film in meinen Augen überhaupt nicht gebraucht. Also es wird uns vorher schon erzählt, Serienmörder hat keine Ahnung, wie viele Leute umgebracht hier. Wir haben ja diesen Patrick Mulligan, der ja dann auch immer noch nach den Leichen vieler von Cletus Opfern sucht, die immer noch nicht gefunden worden sind und der sich natürlich auch davon erhofft, dass Cletus jetzt unbedingt mit Eddie sprechen will, dass er dadurch dann mehr erfährt. Und dann kommt halt diese animierte Origin-Story so in so putzigen kleinen Strichfigürchen, die da irgendwie uns dann zeigen, ja, also Cletus Cassidy war ganz böse. Er hat seine Oma umgebracht, er hat seine Mama umgebracht, scheinbar hat er auch noch seinen Hund umgebracht und war dann irgendwie in so einem Waisenhaus, da wurde er gemobbt, dann hat er da Shriek kennengelernt, die hat ihm geholfen und das sind so Elemente gewesen, die hätte ich jetzt so nicht gebraucht. Das war mir ehrlich gesagt auch wirklich ein bisschen zu niedlich dafür, dass wir hier halt eigentlich so einen krassen Serienkiller haben. Und ihr habt es ja beide schon gesagt. Also man merkt halt, in diesem Film stecken eigentlich zwei interessante Ansätze. Mhm. Halt einmal diese Beziehungskomödie und einmal wirklich so ein David Fincher 7 Thriller, so wir müssen Jagd auf einen Serienkiller machen. Und man hätte sich halt für eins von beiden, finde ich, entscheiden müssen. Man hat sich am Ende für beides entschieden und genau das, finde ich, bricht diesem Film so ein bisschen das Genick und dadurch kommt Carnage auch überhaupt nicht wirklich zur Geltung, so wie man ihn eigentlich gerne hätte. Und was ich dann auch überhaupt nicht gebraucht hätte, und da bin ich mal daran interessiert, wie ihr das seht, diese ganze Beziehung zu Shriek. Also ich finde, Naomi Harris, so gerne ich sie sehe, sie wird hier verschwendet. Also du hast so eine tolle Schauspielerin und dann machst du nichts aus ihr, außer sie in so einen komischen Glaskasten zu sperren und irgendwie so ein bisschen so der Love Interest zu sein. Er hatte so das Gefühl, okay, hier machen wir jetzt Bonnie und Clyde oder halt Natural Born Killers für Marvel. Und das fand ich ganz besonders schade, dass sie hier in diesem Film auftaucht, aber eigentlich nichts zu tun hat.
Ja, das ist, glaube ich, genau. Es soll halt einfach dieses Gangsterpärchen, ein Mann und eine Frau, ist halt einfach quasi schon so ein etabliertes Element, was man halt aus solchen Filmen kennt. Deswegen wird das hier wahrscheinlich gemacht, zum einen Teil. Und zum anderen natürlich, weil das halt eben auch in dieser Ich glaube, Maximum Carnage ist eine von den Storylines. Ich glaube, das ist die. Und da ist es halt eben auch so, dass Shriek und Carnage und dann halt eben noch so ein Team von anderen Superbösewichten halt die ganze Zeit Chaos anrichten und dann halt von Spider-Man und Venom aufgehalten werden müssen. Und das ist zumindest eine so ein, teilweise hier die Inspiration für dafür und deswegen ist sie halt dabei. Aber ich gebe euch absolut recht, das ist hier wirklich verschwendet. Und vielleicht ist es so ein bisschen dieses Justice League-Problem. Ne? Also eigentlich hätte man den beiden einen eigenen Film vorher geben müssen, indem man halt eben sie sozusagen sie irgendwie von der Leine lässt und ihnen halt eben ihre Hintergrundgeschichte schildert und sie halt eben sich durch Amerika metzeln und dann halt am Schluss dann halt irgendwie Venom auftaucht und dann jetzt in Venom 2 geht es dann halt der Kampf zwischen den beiden oder sowas, so in die Richtung, aber, oder keine Ahnung, eine Prequel-Serie oder irgendwie sowas, aber eigentlich ist es wirklich schade, diese beiden Figuren in einem Film und dann halt eben ihnen quasi auch nur noch die Hälfte der Laufzeit dafür einzuräumen, für diese Geschichte, weil halt eben die Eddie-Venom-Beziehung noch so viel Platz einnimmt. Das wird ja nicht gerecht.
Ja, das trifft es wirklich auch ganz gut. Ich meine, also wenn du schon irgendwie die Hintergrundgeschichte erzählen willst, dann wäre es optimaler gewesen, das irgendwie vielleicht auszulagern oder dem mehr Zeit zu widmen. Du hattest auch vorhin wirklich einen spannenden Punkt gelöst. Also entweder du machst das richtig oder du, das hätte ich vielleicht sogar spannender gefunden, du machst das echt so Joker-like, dass du einfach alles weglässt und dann wirkt er gerade dadurch so bedrohlich. Also, aber das ist jetzt eben so irgendwo dazwischen. Sie wollten dann am Ende einfach zu viel. Also ich bin der Meinung, dass man schon auch beides hätte haben können, also dass man sowohl Eddie und Venom als auch Eddie und Carnage hätte haben können, aber du hast dann eben noch so viel drumherum, die wollten einfach noch mehr, diese ganze Shriek-Geschichte, die ich eben auch wirklich dann irgendwie reingequetscht finde, die Geschichte mit den Polizisten, die da irgendwie noch mit zusammenhängt und die N-Geschichte, die wollten am Ende einfach wirklich zu viel und der Film, wie du sagst, geht ja dann auch nur 110 Minuten oder nicht mal. Das ist dann einfach so vollgeschöpft und nichts ist so wirklich richtig ausgearbeitet, dass man da wirklich ganz mitfiebern kann.
Ja, ich war auch total erstaunt, als es denn so plötzlich heißt so, oh, jetzt gehen wir zum Ort des Finales. So. Ach, jetzt schon? Moment, aber ich hab dann noch irgendwie gar nicht so richtig, ich dachte, da kommt jetzt noch was mit Carnage oder irgendwie sowas. So, nein, so, Carnage spricht aus, holt sich Shriek, so, okay, und jetzt will ich Eddie und Venom und dann boxen wir uns. Und das war's irgendwie so. Ja. Da hat mir echt so ein bisschen was gefehlt und dann kommen wir aber mal jetzt zu dem einen Punkt, den ich tatsächlich positiv an diesem Film vermerken kann. Man merkt, dass Andy Serkis sich damit auskennt, mit animierten Charakteren umzugehen und animierten Charakteren zumindest so ein bisschen so eine Gravitas zu verleihen und denen auch so eine gewisse Tiefe zu geben. Und tatsächlich erkennt man in diesem Film auch sehr viel besser, wenn sich Venom und Carnage prügeln. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass Carnage rot ist.
Aber auch.
Aber ich finde allgemein einfach so von den Effekten sieht es hier schon, fand ich, doch noch mal besser aus, als ich erwartet hatte. Gleichzeitig finde ich es natürlich auch hier wieder enorm, enorm schade, gerade wenn wir jetzt Carnage da haben, dass wir halt nicht dieses in den USA berühmt-berüchtigte R-Rating haben, sondern bei denen, glaube ich, PG-13 und bei uns ist es FSK 12.
Ich glaube, es steht noch nicht ganz fest, aber also erste war ab 12. Ich glaube, manche Kinos haben tatsächlich jetzt schon angegeben, dass der ab 16 sein wird, ich glaube, die FSK-Freigabe ist noch gar nicht raus zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen.
Das ist aber eine.
Und das würde ich auch sehr merkwürdig finden, weil also insgesamt war der erste sogar fast härter. Also als ich den jetzt gerade nochmal gesehen habe, man sieht da so offene Knochenbrüche und so und das Kopfverspeisen war dann, wird zwar nie richtig gezeigt, aber am ersten, glaube ich, dann doch noch ein bisschen mehr angedeutet. Also ich fand insgesamt den ersten dann doch noch düsterer und härter als den jetzt. Also würde es mich sehr wundern, wenn der jetzt ab 16 wäre. Der wird wahrscheinlich wieder ab 12 sein.
Also man muss ja auch nicht unbedingt jetzt irgendwie da ständig zeigen, wie Carnage mit seinen Tentakeln irgendwelche Menschen in Stücke reißt oder irgendwie, der kann ja dann auch so Klingen formen aus seinen Tentakeln und sowas, dann irgendwie Leute in der Mitte durchschneidet und sowas. Aber ich finde eben, man muss es besser andeuten. Und da gibt es auch Möglichkeiten, das zu machen und trotzdem eine Jugendfreigabe zu erhalten. Und das ist hier aber halt einfach überhaupt nicht. Also die ganze Action ist wirklich nur, irgendwelche Leute werden rumgeschleudert oder irgendwelche Autos werden rumgeschleudert. Ja. Und so wie Markus halt gerade meinte, wenn dann halt irgendwie doch mal der berühmte Kopfbeißer angesetzt wird, dann ist entweder wird dann in letzter Sekunde gesagt, ach nee, doch nicht. Oder es wird dann halt einfach wirklich so schlecht weggeschnitten, als wäre das halt wirklich so eine zensierte Version, wo halt so 15 Minuten raus rausgeschnitten wurden, ja, also für den deutschen Markt, irgendwie so wie das ja früher häufig gemacht wurde.
Ja, tatsächlich,
so
ja, stimmt.
Mega brutaler Horrorschocker, wo dann so 15 Minuten rausgeschnitten wurden und dann nachher kapierst du überhaupt nicht, was eigentlich passiert, weil halt irgendwie die Figuren einfach weg sind, weil einfach der Tod nicht gezeigt wird oder so.
Ja, ich find's ja auch tatsächlich schade. Also es stimmt natürlich, wie Julius sagt, ich hatte dazu auch irgendwann einen Artikel, glaube ich, zum ersten geschrieben. Also es macht den Film, würde den Film natürlich per se nicht gleich besser machen, wenn jetzt einfach Gewalt wäre, wenn sie jetzt eine Erwachsenenfreigabe hätte. Aber es hätte, glaube ich, schon geholfen und noch mehr im zweiten Teil als im ersten. Mhm. Also du hast eben diesen Carnage, der dann wirklich, also gerade bei seinem Ausbruch, ohne da so zu sehr ins Detail zu gehen, aber der eben wirklich Carnage, also richtig Gemetzel anrichtet da. Und aber du kriegst halt nicht wirklich ein Gefühl dafür. Naja. Also, und das schadet am Ende auch dieser ganzen Stimmung und der ganzen Charakterzeichnung. Also wie gesagt, also Gewalt macht per se keinen besseren Film, aber es würde da zur Figurenzeichnung beitragen und zur ganzen Atmosphäre und zur ganzen Stimmung. Also das haben wir auch bei Comicfilmen auch schon gesehen. Also wenn wir jetzt Logan zum Beispiel nehmen, habe ich da auch als Beispiel irgendwie angeführt. Du brauchst das jetzt nicht unbedingt, um die Geschichte zu erzählen, aber es ist auch da kein, verkommt trotzdem nicht zum Selbstzweck. Du hast eben diese ganze dreckige Stimmung und diese Figuren. Und da trägt es eben ganz viel dazu bei. Und das hätte eben, auch das hätte jetzt Carnage mehr Gewicht und Fleisch gegeben. Also wenn du jetzt nicht zeigst, wie Venom da die ganze Zeit Leute frisst, okay. Aber bei Carnage so ein bisschen mehr Härte wäre wirklich ganz praktisch gewesen. Wie du sagst, es ist nämlich tatsächlich so, das ist mir auch positiv aufgefallen. Also beide Symbionten haben wirklich so eine Wucht. Also die gehen, wo die irgendwie, das kriegt Andy Serkis ganz gut hin. Also wo die hingehen, bleibt ja irgendwie kein Stein auf dem anderen. Selbst wenn Venom jetzt einfach nur über ein Haus klettert. Also es geht alles irgendwie immer zu Bruch. Und da haben sie schon irgendwie so ein Gewicht, aber es fehlt dann doch die letzte Konsequenz, um dann wirklich so ein bisschen, also dann auch noch so ein bisschen mehr Gravitas und noch ein bisschen mehr diese ganze Stimmung von diesen Figuren zu verdeutlichen.
Ich finde es auch schön, dass du gerade Logan anbringst, so diesen einen Wolverine-Film, der ja dann wirklich auch dieser Figur irgendwo mal gerecht wird. Und wie du auch richtig gesagt hast, also ein R-Rating ist jetzt nicht gleich so ein Premium-Siegel geiler Film. So, ne? Also es gibt genügend R-Rated Filme, die auch einfach nur scheiße sind. Also nur weil ich Knochenbrüche und zerplatzte Köpfe irgendwie sehe, heißt es ja immer noch lange nicht, dass es ein guter Film ist. Aber auch sowas wie jetzt zuletzt The Suicide Squad oder so. Ja. Ne? Man sieht es, aber es wird jetzt nicht immer einfach nur zum Selbstzweck, sondern es unterstreicht einfach auch diese Welt, in der diese Charaktere, Figuren, Deadpool ist ja eigentlich auch so ein Beispiel. Ja. So, ne? Und gleichzeitig finde ich halt auch so Filme wie eben Logan oder Deadpool, wenn man jetzt sagen würde, okay, man cuttet halt in guter Form genau an diesen schlimmen Stellen weg, glaube ich, könnte es trotzdem immer noch ein guter Film sein, einfach weil die Charaktere halt gut ausgearbeitet sind. Und das ist, finde ich, halt bei Venom 2 so das größte Problem einfach, dass halt diese, das hatten wir, haben wir jetzt schon lange drüber gesprochen, dass diese Figuren halt am Ende auch nicht wirklich das tragen, was die Story uns eigentlich erzählen möchte.
Ja, und gerade bei so einem, du hast eben diesen mega brutalen, gefährlichen Psychokiller und am Ende ist alles, wirkt alles ein bisschen behauptet. Woody Harrelson sagt extra oft Carnage, damit man denkt, er macht halt wirklich Carnage, im Original zumindest. Aber am Ende ist das halt eher behauptet und da passiert nicht so viel.
Ja, ich weiß gar nicht, ich würde gleich nachher zum Spoiler-Teil übergehen. Gibt es noch irgendwas, was euch jetzt speziell auf der Seele brennt?
Ich hätte noch zwei Sachen tatsächlich, ja. Oh,
Zwei sogar.
Genau. Zum einen ist das wirklich, würde mich mal interessieren, ob euch das auch aufgefallen ist. Ich fand die Dialoge tatsächlich teilweise wirklich unfassbar schlecht, weil es hat wirklich, es wurde in so vielen Momenten genau das gesagt, was man so klischeehaft in diesem Moment, auch also das Klischeehafteste, was man in diesem Moment sagen kann. Ein Beispiel, irgendwie Venom und Eddie streiten sich, laufen über die Dächer, dann er ruft N an und Eddie hängt dann nur noch mit einem Arm an einem Dach runter. Und was sagt er natürlich?
Ja,
als er erzählt sofort, ich hänge hier nur so rum. Oder beim Carnage-Ausbruch.
Das konntest du nicht liegen lassen.
Ja, natürlich nicht. Ja, weiß ich. Vielleicht kann man es auch liegen lassen. Oder man muss es wenigstens irgendwie ironisch machen. Aber das ist so unironisch, im Jahr 2021 so ein Gag zu machen, das geht wirklich nicht.
Ich mag sowas.
Oder anderes Beispiel. Carnage spricht aus, schnappt sich einen der Wärter, der vor seiner, der da irgendwie ihn aufhalten will. Was sagt der Wärter, um ihn davon abzuhalten, dass er ihn tötet? Ich habe eine Familie.
Wenn wir schon mal bei solchen Sachen sind, es gab ein Spruch, eine Dialogzeile, die ich tatsächlich wahnsinnig gut fand, wo ich tatsächlich auch gelacht habe. Und das ist, als Eddie noch im Zwiegespräch mit Venom nach St. Quentin kommt und Venom, ja, weiß, Eddie Venom anbrüllt mit "You suck!" Und in dem Augenblick steht er aber halt vor einer dieser Gefängniswärterin, die da an ihrem Terminal steht und ihn so anguckt, wie bitte, was haben Sie gesagt? Und er so, ja, sorry, da komme ich nicht raus.
Ja, aber ganz sagen, auch das ist eine schöne Auflösung einfach,
finde ich
tatsächlich.
Und das fand ich gut, aber die Beispiele, die du jetzt erwähnt hast, Julius, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist so ich habe schon im Kino gesessen und gesagt so, I'm just hanging around oder irgendwie sowas kommt jetzt. Und dann kommt auch genau das. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu böse klingt, aber nachdem ich erfahren habe, dass die Drehbuchautorin Kelly Marcel auch für das Drehbuch für 50 Shades of Grey und Cruella verantwortlich war für mich irgendwie so dieser Punkt gekommen, wo ich dachte, na okay, gut.
Ist ja, gut, bei 50 Shades liegt es auch an der Vorlage
wahrscheinlich. Ja gut, das auch, aber ich fand ja auch schon Cruella ziemlich. Ja,
habe ich bis heute nicht
schlecht
gesehen, aber der hat schon Fans.
Und ja, der hat tatsächlich auch Fans, das sei ihnen auch gegönnt. Aber ja, also das Drehbuch, finde ich, verhaut hier an vielen Stellen einfach wirklich sehr viel. Ja, ja
es gibt auf jeden Fall auch Gegenbeispiele, da haben wir jetzt, haben wir ja auch schon einige angeführt. Und vielleicht waren das auch wirklich bewusste Rückgriffe in die Klischeekiste, aber dann muss man das irgendwie anders inszenieren oder dann muss man das irgendwie mit so einem,
ironischen
Brechen oder irgendwie sowas.
Aber ich als alter Fan von schlechten Wortspielen fand das in dem Moment gar nicht so schlimm. Aber wenn man so drüber nachdenkt, hast du wirklich das Gefühl, dass die Szene einfach in der Form nur so geschrieben wurde, um dieses Wortspiel unterzubringen. Das ist natürlich dann auch irgendwie nicht Sinn der Sache.
Julius hatte noch eine zweite
Sache. Genau, die zweite Sache.
Ach ja, stimmt.
Das Thema Schleichwerbung, ne? Also es ist ja es gibt ja dieses Product Placement, so nennt man das quasi, der Fachterminus, wenn halt einfach Produkte platziert werden und dann sieht man halt irgendwie eine Cola-Dose oder was weiß ich, irgendein Auto, gibt es ja auch bei den Avengers-Filmen ganz viel, das ist halt Tony Stark fährt immer irgendwie das neueste Auto und so und wird dann auch prominent platziert. Das ist die eine Sache, aber ich finde, dieser Film überschreitet wirklich die Grenze zur Schleichwerbung. Und es gibt eine Szene, in der kommt dieser Polizist rein in die Wohnung von Venom und sagt, hey, schicker Fernseher. Und jetzt kann man mal überlegen, welche Firma hat sowohl den Film Venom produziert, als auch eine große bekannte Fernsehermarke und könnte eventuell Interesse daran haben, Fernseher
prominent zu machen. Das ist ja auch nicht die einzige Stelle, wo dieser Fernseher so in den Mittelpunkt gerückt wird. Der hat eine relativ prominente Rolle.
Wie teuer der Fernseher ist oder sowas.
Vor allem das Schöne ist, in der Szene, die du meinst, Julius, da steht ja sogar noch der Karton vom Fernseher groß daneben, damit du auch nochmal den Namen des Fernsehers halt wirklich später bei deinem Online-Versandhaus deiner Wahl irgendwie eingehen kannst. Oh Mensch, das war ein schöner Fan. Aber wo du da schon bist, die Motorradschleichwerbung war hier halt auch so. Also wie häufig man den Schriftzug von Ducati halt einfach mal in Großaufnahme gesehen hat, so einfach um zu zeigen, Ducati, wir haben geile Motorräder. Also ja, das stimmt schon.
Aber ich bin da so von Product Placement so abgehärtet von den Transformers-Filmen. Da ist der Michael Bay, ist ja auch der King da drin und da ist es noch irgendwie ungenierter. Da hat mich das jetzt gar nicht.
Ja, aber ich weiß nicht, also bei den Transformers-Filmen erinnere ich mich zumindest nicht daran, dass irgendjemand gesagt hat, hey, was hast du denn da für ein geiles, für einen geilen Fernseher oder sowas.
Also ja, nee, aber es gibt aber irgendwie.
Bei den Transformers-Filmen wird Optimus Prime irgendwann durch einen großen Victoria's Secret-Laster geschleudert.
Ja, es gibt da ist es wirklich so, aber das ist schon wieder so ungeniert, dass es dann fast schon wieder lustig ist. Also es gibt auch irgendwie eine Szene, ich glaube im vierten Teil oder so, wo Mark Wahlberg halt kurz eine Pause macht im großen Getümmel, um irgendwas zu trinken und das ist halt auch ganz prominent ich weiß nicht mehr, was es jetzt ist.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese Wayne's World Nummer,
viel fehlt da nicht.
Ich habe aber Hunger. Hoffentlich schmeckt mir diese leckere Domino's-Pizza. Und jetzt habe ich aber Durst.
Dagegen hilft
Pepsi.
Und da hat nicht mehr viel gefehlt bisher. Ja, aber ich hatte jetzt tatsächlich auch noch zwei kleine Sachen, die mir jetzt noch eingefallen. Wir kommen gleich zu dem Spoiler-Part. Also einerseits, ich weiß nicht, ob das nur an mir lag, aber ging euch das auch so, dass Eddie irgendwie viel trottliger in Szene gesetzt wurde als im ersten Teil?
Ja.
Er wirkte halt, also gerade so im ersten Part wirkte er so wie ein Volltrottel, ich weiß nicht. Also auch als Venom ihn da diese Sachen aus dem Gefängnis zeichnen lässt und er dann versucht zu raten, was das bedeutet. Und er so, ach, das ist ein Baum, ich weiß, was ein Baum ist.
Ja.
Also ich sage, und vor allem, wo ich auch dachte, großer Investigativjournalist der ist völliger Trottel hier.
Ja, stimmt, danke. Das habe ich ja auch in meinem Video vergessen noch zu erwähnen gestern. Deswegen ist es gut, dass wir, weil wo ich mir auch gedacht habe, was zur Hölle? Der hatte doch im ersten Teil noch irgendwie seine eigene investigative Show im Fernsehen und keine Ahnung was. Und wenn ihm jetzt hier eine Kirche vorgemalt wird, dann sagt er, oh, ein Haus.
Ich meine, das lässt nach hinten ein bisschen nach, aber was ist denn hier los?
Ja, stimmt. Und ja, es geht auch bis hin, wie die Figur auch aussieht. Ich meine, der hat dann irgendwie so coole Motorradjacken und sowas immer an, aber seine Frisur sieht halt wirklich auch den meisten Filmen so aus, als wäre er irgendwie gerade aus dem Bett aufgestanden. So die Haare stehen so in alle Richtungen ab. Das ist irgendwie auch ein sehr untypischer Movie-Star-Look für Tom Hardy. Ich meine, Tom Hardy kann, glaube ich, nichts entstellen, aber
Ja, und die zweite Sache war noch, weil ich glaube, das kam jetzt noch nicht so ganz raus, so insgesamt diese Inszenierung auch. Also wir hatten jetzt schon das relativ schwache Drehbuch. Wir hatten ja so ein paar Aspekte hervorgehoben, aber so insgesamt, dass die Inszenierung halt auch so lahm ist leider. Also du hast ein paar positive Elemente, wie wir schon gesagt haben. Der Showdown ist einfach auch ein bisschen besser zu erkennen. Und mit CGI-Figuren kann Andy Serkis ganz gut umgehen, aber es wird einfach... Die haben einfach keine Ideen. Deswegen stach für mich die Szene mit der Origin-Story von Cletus tatsächlich auch eher mal positiv heraus, zumindest was den Look so anging, weil sonst nicht viel ist. Du hast halt diese zwei krassen Alien-Symbionten, die im Grunde alles machen können, und du machst halt nicht viel raus. Also du hast einmal so den Einfall, dass Carnage sich so seinen Körper so ein bisschen öffnet und dass sich Leute so gegenseitig erschießen lässt oder so. Das ist mal so ein kleiner Einfall, aber im Grunde machen die nichts daraus. Und das ist also du hast wirklich keine Ideen und schöpfst nicht aus dem Ganzen, aus dem Vollen da. Und deswegen sticht so eine animierte Sequenz, so eine kleine, doch positiv heraus, auch wenn es inhaltlich, wie Sebastian auch richtig gesagt hat, doch so, ja, dürftig eher war.
Ja, es gibt beim Finale, gibt so zwei, drei coole Einstellungen, weil kann man auch, glaube ich, sagen, es wurde ja auch im Trailer schon gezeigt, das spielt halt in so einer Kirche. Und da gibt es natürlich irgendwie so ein paar ganz coole Einstellungen, wo dann irgendwie vor Venom, auch im Trailer die Szene, Venom vor so einem Bleiglasfenster, wo halt von draußen das Licht reinströmt und der dann so quasi wie so eine Art pervertierte Jesusfigur da vor diesem Fenster steht oder sowas. Aber viel mehr war da auch wirklich nicht.
Das war halt im ersten schon so, und das schafft, also hat ja noch Ruben Fleischer gemacht, das hattest du ja vorhin gesagt, Sebastian. Aber im zweiten wird eben auch nicht mehr draus gemacht. Das hatte ich so ein bisschen Hoffnung, wenn Andy Serkis irgendwie da mit am Start ist, dass er da vielleicht noch was rausholen kann, gerade wenn so CGI-Figuren im Zentrum stehen, aber war leider nicht so.
So, ja. Hat noch jemand zwei Dinge, die er jetzt unbedingt noch
du mal... Du bist noch dran mit zwei Dingen.
Noch zwei Dinge, also der Titel, der war richtig doof und der Abspann, also die Musik geht gar nicht.
Tatsächlich, stimmt. Das ist auch noch ein Punkt. Aber den sage ich am Ende, ein kleiner Punkt.
Rede über die Musik, komm.
Ja, nein, nicht viel über die Musik. Also erstmal hat natürlich jetzt Marco Beltrami gemacht, den ich nicht so spannend finde wie Ludwig Göransson. Aber der Abspannsong, also der Eminem-Song im ersten Teil war auf jeden Fall besser als der zweite Teil. Der Eminem-Song im ersten Teil ist so ein kleines Guilty Pleasure von mir. Das habe ich so aus dem Film mitgenommen, den habe ich mir gerne angehört. Aber das im zweiten war leider viel lahmer, um da jetzt nochmal den Rundumschlag zu machen.
Dabei immerhin, aber machen sie es ja so, dass sie jetzt im neuen Film quasi die Handlung des Venom Musikvideo von Eminem aufgreifen, weil nämlich ist es auch so, ist es halt Venom von einem zum nächsten immer wechselt, so.
Ja, das haben wir
so, eine ähnliche auch. Szene gibt es hier auch, können wir mal
haben andeuten. Gestern Julius und ich nach dem Kinobesuch schon freudig festgestellt, dass uns das beiden aufgefallen ist, dass wirklich diese Handlung von dem Venom Musikvideo von Eminem da eine kurze Sequenz quasi eingebaut wird in diesen Film.
Sehr gut. Dann kommen wir erstmal zu einem Fazit. Also die Filmstartskritik verteilt 2 von 5 Sternen. Und jetzt frage ich euch, Julius, was gibst du und was ist so dein kurzes Fazit?
Ich gebe 3 und damit genauso viel wie beim ersten. Ich hatte dann doch irgendwie noch trotz allem, also ich habe mich zwischendurch immer wieder ertappt, dass ich selber auch in so einen Nörgelmodus verfallen bin in meinem Kopf. Und das hasse ich eigentlich wirklich, mag das eigentlich überhaupt nicht. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man dann einfach nicht gepackt ist von dem Film. Das war ich auch zu keiner Sekunde, aber es hat mir trotzdem genug Spaß gemacht zwischendrin und ich fand es irgendwie unterhaltsam genug, dass ich da dann noch mit ein bisschen Augen zudrücken 3 Sterne geben kann, genauso wie beim ersten Teil.
Ja, Julius ist einfach ein bisschen zu gnädig manchmal. Obwohl, bei mir ist es auch nicht viel schlechter. Aber generell gebe ich halt auch genauso viel beim ersten Teil. Bei mir sind es dann halt 2,5. Das zwischen Eddie und Venom macht mir weiterhin viel Spaß. Hätte ich gerne noch mehr von gesehen. Aber sonst ist es halt wirklich mehr vom lahmen und sehr blutleeren Gleichen. Und minimal besseren Bösewicht als im ersten Teil, also eben aber auch nicht genug gemacht wird. Und deswegen sind es am Ende 2,5. Minimal besserer Bösewicht, schlechterer Abspannsong, da gleicht das mit aus. Deswegen 2,5 Sterne.
Ja, also ich schließe mich der Filmstartskritik an, gebe 2 Sterne. Wie gesagt, wir haben ja schon alles eigentlich gesagt. So, das sind halt zwei unterschiedliche Filmideen in diesem einen Film, die beide interessant genug wären, um einen eigenen Film zu tragen. Ich wünsche Venom einfach, dass er irgendwann wie Wolverine selbst auch die Chance bekommt, so einen Logan-Film zu bekommen, wo man wirklich sagt, okay, jetzt machen wir diesen einen Film und wenn es dann der letzte Venom-Film ist, weil wir ihn dann nicht mehr brauchen, dann sei es so, aber so ein Film, wo man sich wirklich nur mal um diese Figur kümmert, auch wirklich da mal ein bisschen mehr in dieses R-Rating reingeht, da ein bisschen dieser Figur auch gerecht wird, das würde ich dann schon cool finden, aber so hat mich der hier echt ziemlich, ich bin sehr viel schneller in den Nörgelmodus verfallen, Julius, als du, und ich bin leider dann auch nicht mehr so richtig wieder rausgekommen, was immer schade ist, aber ich wollte den Film wirklich mögen, weil ich mag Spider-Man, ich mag auch gerade Spider-Man und Venom, finde es eh immer schade, dass man nicht von Anfang an irgendwie auch versucht hat, die beiden irgendwo zusammenzupacken und Venom halt so als diese Einzelfigur, die jetzt halt sofort mit Eddie Brock verbunden ist, darzustellen. Und
trotzdem aussieht wie Spider-Man.
Finde ich sehr schade. Und ja, deswegen kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Also, für alle Lieben da draußen, die ihr jetzt Venom erst noch gucken gehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, jetzt ist die Zeit zu sagen, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.
Alarm, Alarm.
Genau, Alarm, Alarm für alle anderen. Jetzt kommt der Spoiler-Teil. Wir werden über die Post-Credit-Scene sprechen. Wir werden auch noch über eine wichtige Entwicklung aus dem Film sprechen müssen, die natürlich auch noch für ein Venom 3 irgendwo wichtig sein könnte. Deswegen jetzt nochmal Spoiler, 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 Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Legen wir los. So, fangen wir einfach mal mit der Post-Credit-Scene an, oder? Weil ich glaube, die ist ja vielleicht am spannendsten. Für alle, die sich aus dem Internet bislang fernhalten konnten, herzlichen Glückwunsch, weil der Film ist ja schon seit 1. Oktober, glaube ich, in den USA in den Kinos. Deswegen wurde ja dann auch schon sehr, sehr schnell schlecht mit dem Handy abgefilmte Leaks kund, wo man schon die Post-Credit-Scene sehen konnte. Julius, willst du kurz erzählen, worum geht's in der Post-Credit-Scene?
Also wie es da hinkommt, ist eine gute Frage, über die wir gleich nochmal zu dritt diskutieren können. Auf jeden Fall findet sich Eddie auf einmal in einer anderen Version eines Hotelzimmers wieder, in dem er sich quasi vor der Welt versteckt zusammen mit Venom und sieht auf dem Fernseher diese Nachrichtensendung mit J. Jonah Jameson, erneut gespielt von, ich vergesse den Namen immer, J.K. Simmons, der quasi der Welt enthüllt, dass Peter Parker Spider-Man ist. Also genauso quasi, ich weiß nicht, ob genauso, aber zumindest es ist dieselbe Online-Nachrichtensendung, dasselbe Magazin, wie halt in der Abspannszene von Spider-Man Far From Home, wo halt ja eben genau dasselbe passiert ist, dass halt also die Identität von Spider-Man durch J. Jonah Jameson und sein, glaube ich, Daily Bugle ist hier quasi so eine Fake-News-Seite quasi enthüllt wird.
Genau. Und was hier ja tatsächlich spannend wird, sind ja jetzt wirklich mehrere Aspekte. Und wenn ihr diesen Podcast hört, an dem gleichen Tag kommt auch ein ausführliches Video von mir auf YouTube. Also wenn ihr es da auch nochmal nachschauen wollt, dann könnt ihr es da. Deswegen, also ich bin vorbereitet,
Jungs. Cross-Promo.
Genau. Was ja erstmal interessant wird, ist Folgendes. Venom und Eddie liegen ja quasi auf dem komischen Hotelbett da und unterhalten sich ja erstmal. Und was Venom ja dann sagt, ist Folgendes. Ja, jeder von uns hat eine Vergangenheit. Und fängt er dann irgendwie was an zu erzählen, dass er quasi 80 Milliarden Lichtjahre Schwarmwissen in sich hat, was, Achtung, was ich sehr wichtig fand, auch über Universen hinweg gesammelt wurde. Und dann will er quasi Eddie ja eigentlich kurz so nach dem Motto, ja okay, ich gebe dir jetzt mal einen Bruchteil von dem, was so mein ganzes Schwarmwissen hier auf sich hat. Und dann fängt halt auf einmal irgendwie was an zu flackern, es kommt so ein komischer Lichtstrahl, so könnte man wieder fragen, Doctor Strange, Fragezeichen, No Way Home, Spider-Man No Way Home, Fragezeichen, kommen wir ja gleich noch drauf. Und auf einmal sind sie dann halt in dieser anderen Dimension, wo wir auch Peter Parker dann sehen, Spider-Man und Venom ist im MCU gelandet. Punkt. So, das ist die große Aussage der ersten dieser Post-Credit-Scene, womit dann auch tatsächlich ja eigentlich bestätigt ist, vorher war er nicht im MCU. Das war dann nochmal wieder irgendeine andere Dimension.
Ja, davon, das hieß es ja auch, glaube ich, schon, dass das quasi eine andere Welt ist, die damit jetzt noch nicht so zusammenhängt.
Ja.
Und interessant war auch noch an der Geschichte, dass Venom dann am Ende sagt, er hatte damit jetzt aber nichts zu tun. Das sagt er noch.
Genau,
also, weil man jetzt denkt, er wollte ihm irgendwas zeigen und jetzt hat er es irgendwie geschafft, dass er ihn in eine andere Dimension verfracht hat, was auch komisch gewesen wäre, dass Venom sowas auf einmal kann. Aber er sagt es halt auch explizit, er war das nicht. Genau, und dann sieht er dann Peter Parker auf dem Fernseher.
So, und ich habe jetzt eine Theorie für euch und dann könnt ihr mal sagen, ob die total weit hergeholt ist oder ob die, weil was man ja am Ende sieht, ist, dass in dem Augenblick, wo man Tom Hollands Peter Parker auf dem Fernseher sieht, kommt ja Venom aus Eddie vorgeschossen und leckt ja dann noch so lüsternd halt diesen Fernseher ab und irgendwie sagt so, oh, that guy, so. Und hier ist jetzt meine Theorie, weil wir ja davon reden, oder Venom redet ja davon, dass es dieses Schwarmwesen gibt, weil diese Symbionten sind ja eigentlich die Klintar, irgend so eine Symbionten-Alien-Rasse aus dem All. Und da gibt es ja eigentlich zig davon. Mhm. Und weil es auch heißt, unterschiedliche Universen, bla bla bla. Spider-Man No Way Home führt das ja jetzt ein, dass wir diese Spidey-Universen haben. Was ist, wenn in diesem Schwarm Denken, was unser Venom jetzt hat, auch das Schwarmdenken noch von dem Venom aus Spider-Man 3 von Sam Raimi ist, wo Peter Parker ja damals diese Venom-Version aus seiner Welt besiegen konnte.
Ja.
Und dass unser Venom jetzt aber noch diese Erinnerung an diesen Spider-Man hat, durch dieses Schwarmdenken.
Und der arme Tom Hardy, wenn ihm das auch eben nicht Spider-Man 3 erspart bleibt, in seinem Schwarm.
Also ich glaube wirklich, dass sie irgendwie auch mit Venom versuchen, diesen Zirkelschluss zu ziehen zu Spider-Man 3 von Raimi.
Leuchtet, finde ich, sogar tatsächlich ein. Zumindest würde es auch diese Szene erklären, weil sonst kommt es halt völlig aus dem Nichts, dass er zu diesem Fernseher geht und sagt irgendwie, that boy, dieser Junge, und den ableckt. Also das kommt halt komplett aus dem Nichts, wenn nicht irgendwie was wäre, was er dann, und das spricht durchaus für diese Theorie, dass er, wenn er wirklich sagt, über Universen hinweg dieses Wissen angesammelt, dann würde das dazu passen, wie er von einem Universum zum anderen gesprungen ist, wenn er sagt, er war das hier jetzt gerade nicht mit dem, dass er hier ins MCU gesprungen ist. Das müsste man dann erst noch rausfinden, aber ja.
Gleichzeitig ist die ganze Sache natürlich auch schwammig genug inszeniert, dass man halt auch sagen könnte, vielleicht ist einfach nur ein bisschen Zeit vergangen. Weil es könnte halt auch einfach genau dasselbe Hotelzimmer sein, wo halt dann einfach jemand Neues schon eingezogen ist oder sowas. Es ist zumindest so, sie sagen jetzt natürlich eben bewusst nicht, darauf will ich hinaus, sagen bewusst nicht, hey, Venom ist jetzt im MCU. Sondern sie sagen halt eben, oh, es könnte sein, Venom ist jetzt im MCU. So, das ist also, und wir werden auf jeden Fall noch No Way Home abwarten müssen, wahrscheinlich, vielleicht sogar noch weiter, bevor es dann irgendwann mal sozusagen eine konkrete Aussage dazu gibt.
Na, ganz ehrlich, also ich kann mich, also meine Theorie, auch was das angeht, ist, dass wir wirklich schon ganz deutlich sagen, vorher war er nicht im MCU, jetzt ist er's. Und dass es wahrscheinlich am Ende wirklich mit all dem zusammenhängt, was wir ja schon auch selbst aus dem Trailer von Spider-Man No Way Home sehen, dass halt Peter Parker zu Doctor Strange geht und sagt, kannst du die Realitäten verändern? Weil auch dieser Lichtstrahl, den man da jetzt in dieser Post-Credit-Scene bei Venom 2 sieht, das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein wie so ein Doctor Strange-Zauber-Lichtstrahl, hast du nicht gesehen. Und deswegen könnt ihr mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir in der Post-Credit-Scene von Spider-Man 3 No Way Home auf einmal irgendwie das erste Zusammentreffen zwischen Venom und Spider-Man haben.
Ja, es könnte am Ende sein. Es ist also ein bisschen, bricht nicht dagegen. Also ich bin auch der Meinung, das sieht schon sehr aus, als wäre er jetzt im MCU. Die hatten ja eher in Aussicht gestellt, dass Spider-Man halt am Ende irgendwie zwischen den Universen hin und her springt und nicht die anderen Figuren. Also dass Sonys neue Figuren wirklich losgelöst sind von dem ganzen anderen Zeug. Da spricht die Post-Credit-Szene jetzt durchaus dagegen. Es könnte natürlich darauf hinauslaufen, das wird glaube ich auch schon gemunkelt, dass Spider-Man am Ende von No Way Home irgendwie in diesem Sony-Universum mitlandet. Dass das darauf hinausläuft und dann brauchst du ja erstmal so ein paar Figuren wie Venom als, kurz im MCU als Gastauftritt und dann kehren sie alle wieder zurück mit Spider-Man vielleicht ins andere Universum.
Oder wir haben einen Venom 3, der im MCU spielt mit Spider-Man und das ist quasi die Venom-Variante von No Way Home, weil Venom keinen Weg nach Hause findet und gemeinsam mit Peter Parker und Doctor Strange finden sie einen Weg, Aber Venom zieht Peter irgendwie mit sich und so landet Peter.
Vielleicht dann kommt noch ein extra Film dafür, aber das Ergebnis ist vielleicht das gleiche am
Ende. Ja, wahrscheinlich.
Also ich glaube, wenn sich da nicht nochmal was dramatisch geändert hat, dann wird es auf jeden Fall nie dazu kommen, dass Kevin Feige Venom ins MCU einbaut. Weil das ist halt einfach, das ist leider halt eine Sony-Figur, dadurch, dass die Rechte verkauft wurden. Und wenn überhaupt, dann wird es immer nur so einseitig sein, dass halt Sony klammert sich halt irgendwie, saugt sich wie so ein Symbiont am MCU fest, um es jetzt mal böse auszudrücken. und deswegen könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt diese Welt, die wir da am Schluss in dieser Post-Credit-Szene sehen, quasi ein Paralleluniversum ist, in dem das MCU fast genauso ist wie das echte Original-MCU. Oh, und dann halt eben da sich sozusagen, da dann halt eben Venom jetzt aus dem eigenen Venom-Universum in dieses fast MCU übergewechselt ist und da dann halt ab sofort mit Spider-Man zusammen agieren könnte. Weil ich meine nämlich auch, dass diese Szene, zumindest das, was wir da auf diesem Fernseher sehen, ist halt eben nicht genauso wie in der Abspannszene. Aber ich habe natürlich auch die Abspannszene von Far From Home jetzt halt eben nicht hundertprozentig im Kopf und habe halt auch das gestern nur einmal gesehen. Also könnte man sich sozusagen dann damit rausreden, es ist so ähnlich. Irgendwie J. Jonah Jameson enthüllt die Identität von Spider-Man, aber es ist halt eben nur fast genauso wie im Original-MCU. Keine Ahnung.
Nee. Ja, ich bin, wie gesagt, da bin ich echt gespannt. Ich denke mal, auf jeden Fall wird Spider-Man No Way Home uns da nochmal ein paar mehr Antworten geben, wie man denn damit weiterverfahren kann.
Ja, zumal das ja auch, also in Morbius spielt es ja dann auch eine Rolle. Das ist ja auch schon angedeutet, also im nächsten Sony-Marvel-Film. Da wird ja auch schon angedeutet, also dass Spider-Man irgendwie da eine Rolle spielt. Da gab es ja diese Murderer-Graffitis da im Hintergrund zu sehen im Trailer. Ja. Und Michael dass offenbar Keaton. Ja Vulture von Michael Keaton gespielt da nochmal auftritt, auch wenn das natürlich noch nicht offiziell bestätigt ist, dass er wirklich Vulture spielt, aber es ist halt Michael Keaton in einem Marvel-Film.
Ja, na klar.
Genau, also da wird das ja auch nochmal eine Rolle spielen. Wie das dann genau zusammenhängt und wie viele Parallelwelten es dann gibt und wie sie sich dann doch wieder ausreden. Ich glaube,
es wird echt zu kompliziert. Ne? Ja. Also Sony und Marvel sollten sich wirklich irgendwann mal echt definitiv mit
naja, genau, zumal es ja schon danach so aussah, als würden sie, die Ansage war ja, wir machen hier unser eigenes Ding und irgendwie Spider-Man verbindet das so ein bisschen, aber jetzt Venom weicht das ja jetzt auch wieder ein bisschen auf. Naja. Und sie hätten es ja, also sie haben ja so einen erfolgreichen ersten Venom gemacht, dass sie zumindest was das angeht, schon jetzt, also genug Grund hätten, das selber ihr eigenes Ding zu machen. Also die müssen sich ja da gar nicht unbedingt ranzecken, wenn sie
Venom so gut. Aber dann finde ich es halt auch schon wieder spannend, dass es ja auch diese Gerüchte gibt, dass wenn Tom Hollands Peter Parker zu Sony geht, kommt von Sony Miles Morales rüber ins MCU.
Ja, das stimmt, so, das wird auch schon
gemunkelt. Das wird ja auch schon gemunkelt, so quasi auch wieder so ein bisschen mit Blick auf, bauen wir doch die Young Avengers auf oder so. Also, ja, das wird echt spannend.
Und bleibt spannend. Ich finde auch, noch kurz generell zu dieser Post-Credit-Szene, ich finde auch spannend, was sie impliziert. Ich finde leider sie nicht so schön umgesetzt. Also mich hat es dann doch ein bisschen enttäuscht. Das wurde ja schon oft oder jetzt schon länger gemunkelt, dass irgendwie Spider-Man auftauchen kann und dass es dann am Ende nur dieser Bericht im Fernsehen ist, fand ich dann leider ein bisschen schade. Ja. Aber was hier impliziert ist, ist durchaus spannend und da bin ich auch gespannt, was da... Es ist ein bisschen wie beim ersten Venom, also so richtig hat mir der Film nicht gefallen, aber am Ende habe ich Bock zu sehen, was jetzt passiert.
Ja. Weil die Post-Credit-Scene ist dann doch wieder irgendwo rausreißt. Ja. Ne? Ja. Das bringt uns dann zu dem zweiten kleinen Spoiler. Wir haben jetzt nicht sonderlich groß viel über den Cop Patrick Mulligan gesprochen, weil...
Ach ja, schon wieder vergessen, was da passiert. Erinnere ich mich wieder, genau.
Er rennt ja eigentlich auch nur ein bisschen durch diesen Film. Man versucht ja so ein bisschen seine Origin-Story in Anführungszeichen mit der von Shriek zu verbinden, weil als er ein junger Cop war er dafür verantwortlich, dass sie irgendwo abgeführt wird und dann brüllt sie ihm ins Ohr. Deswegen trägt er ja auf der linken Seite, glaube ich, so dieses Hörgerät.
Auch eine super Idee, diese zu transportieren irgendwo hin. Die wissen, was sie kann und sichern überhaupt nichts ab. Aber da sind wir wieder im Nörgeln und das ist egal. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Und genau, und er ist ja dann quasi auch in diesem großen Finale zwischen Eddie, Venom, Cletus,
Dan.
Carnage,
heißt er Dan
Ann und Shriek in dieser Kirche irgendwie mit dabei. Und es sieht ja dann irgendwie so aus, als würde er sterben. Mhm. Und dann sehen wir in so einer letzten Aufnahme, nachdem der ganze große Kampf vorbei ist, dass Detective Patrick Mulligan die Augen öffnet und sie leuchten mysteriös blau.
Mhm. So, und jetzt sind die Comic-Nerds.
Und jetzt sind natürlich dann die Comic-Nerds, die schon vorher, also ich weiß noch, als ich meine erste Trailer-Analyse zu dem Venom 2 Trailer gemacht habe, wusste ich nicht, da stand der Name noch nicht fest, wen Stephen Graham spielen wird. Und da meinten schon richtig viele, und das finde ich immer so toll, das ist halt auch so dieses tolle Nerd-Schwarm-Wissen da draußen, in den Kommentaren, oh, das könnte Patrick Mulligan sein. Und Patrick Mulligan, der wird ja dann in den Comics zu Toxin. Und Toxin ist ja dann so ein weiterer Symbiont, den wir hier haben. Und lalalala. Und total toll. Und jetzt haben wir die Bestätigung. Also in irgendeinem nächsten Venom-Film oder Sinister Six-Film oder keine Ahnung was, werden wir offensichtlich Toxin haben, der ja in den Comics, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi ein Abkömmling von Carnage ist.
Also der Enkel von Venom.
Genau, genau. Der Enkel von Venom und der Sohn von Carnage. Und in den Comics ist es halt wohl so krass, dass sich selbst Venom und Carnage zusammentun, um Toxin zu bekämpfen. Hm. Und, dann kommt Spider-Man Toxin zu Hilfe und überredet ihn quasi irgendwie mehr oder weniger dazu, so eine Art Anti-Held zu werden. Und das ist natürlich so ein Punkt, den könnte man dann in einem Venom 3 auch noch irgendwo ausschmücken und ausbauen. Genauso wie dieses Ravencroft-Institut, was ja hier jetzt mal kurz erwähnt wird, was ja so ein bisschen das Arkham Asylum von Marvel ist. Wie steht ihr so zu Toxin, Ravencroft?
Ich habe ehrlich gesagt, Toxin habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich würde mich jetzt interessieren, ob der, ist der dann blau, weil ja die Augen blau leuchten, oder ist das nur irgendwie, hat das nichts miteinander zu tun?
Ich glaube, das ist nur, wenn ich mich richtig erinnere, ist er sogar in den Comics auch eher so ein roter Symbiont, okay, weil er ja halt von Carnage abstammt. Mhm. Der Film lässt es ja jetzt noch sehr offen, von wem er nun wirklich abstammt, weil wir, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass man irgendwie sieht, ob er jetzt was von Venom oder von Carnage abgekriegt hat.
Eigentlich glaube ich nicht so richtig. Ne? Also ja, er kämpft ja eigentlich gegen Shriek im Finale.
Ja, genau. Die hatten ja ihre Geschichten, waren ja quasi miteinander verbunden. Deswegen hatte ich mich eigentlich auch, dass dann doch mal eine von den größeren Figuren dann stirbt, dachte ich mal, ja, jetzt gibt es ein paar Konsequenzen und da wacht er doch wieder auf. Das fand ich leider ein bisschen schade. Aber ja, ich kenne mich da mit der Comic-Historie auch nicht aus. Aber ich hätte mir eigentlich auch fast gerne mal gewünscht, ich weiß gar nicht, ob es da, wie das in den Comics so ist, aber dass Venom dann doch mal irgendwie einen anderen Gegenspieler bekommt als einen Symbionten. Sieht dann nicht so aus, erstmal wahrscheinlich.
Ja, wir gehen jetzt einfach mal alle Symbionten irgendwie durch. Wie gesagt, ich warte ja immer noch darauf, weil wir haben ja in Thor 4, machen wir einen ganz großen Sprung, in Thor 4 taucht ja Gore the God Butcher auf, gespielt jetzt hier von Christian Bale. Ja. Und Gore the God Butcher hat ja in seiner Origin-Story, da wächst ja auf irgendeinem Planeten auf, wo die alle eigentlich sehr gottfürchtig sind, dann stirbt seine ganze Familie und er entwickelt auf einmal so einen Hass gegen die Götter, warum tun die nichts? Und wird daraufhin aus seiner Gemeinde verbannt und beobachtet den Kampf zwischen zwei Göttern. Und einer dieser Götter ist Null, also Knull geschrieben, aber keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht. Und Null ist der ja quasi der Gottvater der Symbionten, also dieser Clintar.
Oh, mindblowing.
Weil er erschafft aus dem ersten Symbionten dieses All-Black-Schwert, was ja dann später Gore the God Butcher hat. Das heißt, du könntest.
Bist jetzt, sind voll drin.
Du könntest jetzt wirklich. Na, ich mache Videos dazu, natürlich sind voll drin. Du könntest jetzt also, weil er auch Venom in der Post-Credit-Scene von seinem Hive-Mind, 80 Milliarden Lichtjahre, bla bla bla, redet, könntest du jetzt alles hier irgendwie miteinander verbinden und selbst noch irgendwie so eine Symbionten-Gottheit mit reinbringen, die ja auch in den Comics eigentlich ziemlich präsent und interessant ist. Und wenn du sie jetzt sogar, wenn wir jetzt mit den Eternals noch die Celestials und sowas einführen, könntest du das alles noch mit reinbringen und könntest dieses ganze Marvel-Universum noch so viel komplizierter und kaputter machen.
Ja, ich glaube, wie wir vorhin schon gesagt haben, also wenn, dann wird das nicht über Easter Eggs bestimmt hinausgehen, zumindest die Verbindung dann zu noch mehr MCU-Filmen. Ist vielleicht auch in dem Fall besser so. Also gerne ich auch den ganzen Universumsaufbau sehr mag, nach wie vor, auch nach all den Jahren. wäre es in dem Fall vielleicht auch besser. Jetzt wenn das mit dem Multiversum, das wird schon vertrackt genug, auch für die Macher wahrscheinlich und Macherinnen. Aber ja, dass man da noch den Überblick behält, dann sollen sie sich irgendwie bei Spider-Man belassen und dann schauen wir mal.
Ein letzter Gedanke ist mir jetzt gerade noch gekommen. Ist das nicht eigentlich mit diesen 80 Milliarden Lichtjahren, ist das nicht eigentlich genauso ein Ding wie mit den Parsecs im ersten Star-Wars-Film?
Lichtjahre ist eigentlich eine Entfernung.
Ja,
ist
ja. Auch keine, genau, ja,
Lichtjahre. Sagen wir denn Lichtjahre oder haben wir uns jetzt
noch... Nein, er sagt wirklich Lightyears. Er sagt wirklich, das ist mir auch schon sauer aufgestoßen, weil so, das macht halt wieder so krass keinen Sinn.
Die machen das dann wie bei Solo, Star Wars Story, die denken sich dann ein Prequel, eine Erklärung dann dafür aus, dann passt das.
Ja, genau.
Gut, ich glaube, damit sind wir jetzt durch, es sei denn, ihr habt noch zwei Dinge.
Nein, ich bin alle meine zwei Dinge losgeworden. Sehr gut.
Okay, dann erstmal Julius, dir vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst.
Ja, sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und ich gehe ja mal davon aus, Julius, dürftet ihr dann zum 4. November beim Eternals-Podcast hören.
Ja, auf jeden Fall.
Weil der steht ja auch an und ich möchte endlich mal einen Phase-4-Film mit Julius und Tobi besprechen. Also wenigstens einer von beiden muss da sein. Wir haben damals diese große Marvel-Rewatch-Reihe gestartet und mit wem habe ich danach über die ganzen Phase-4-Filme gesprochen? Mit niemandem, der nicht Julius selbst oder Tobi. Ach, nein, weil Black Widow habe ich mit Christoph gemacht. Was hatten wir dann? Shang-Chi?
Christoph und Björn, glaube ich.
Christoph und Björn. Nirgendwo mit Tobi und Julius haben wir dann mal so einen Ausblick nochmal gemacht. Kommt Avengers 5 oder irgendwie was und so. Deswegen, ich hoffe, meine Daumen sind gedrückt auf Eternals, dass wir uns da wieder hören. Markus, du bist natürlich auch immer gerne.
Ich darf auch bei anderen Podcasts darf ich auch dabei sein.
Du darfst natürlich auch beim Eternals-Podcast dabei sein.
Ich gucke zu. Nein, auf Eternals freue ich mich auch sehr.
Genau, ja, der steht ja demnächst an. Aber nächste Woche rede ich hier mit Tobi über Halloween Kills. Und ihr könnt es leider nicht sehen, aber hinter uns sitzt diese tolle Michael Myers-Maske und starrt die ganze Zeit uns böse hier
Vorbote,
an,
wenn wir
über Venom Let There Be Carnage rumlästern. Deswegen also, kleiner Spoiler, nächste Woche hört ihr dann hier was zu Halloween Kills. Den durften wir nämlich auch schon sehen. Und ja, damit bedanken wir uns natürlich bei allen, die uns Woche für Woche fleißig zuhören. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr uns über die Apple Podcast App hört, schenkt uns eure Reviews, schenkt uns eure Sternebewertungen, damit wir den Zenit der Apple Podcast Charts erreichen und die Weltherrschaft an uns reißen können. Freuen wir uns sehr drüber, genau. Muhahaha. Und ansonsten Lobkritik, Anmerkungen schickt einfach an Leinwandliebe, an Julius auch gerne, oder an leinwandliebe@filmstarts.de, dann lesen wir das und wenn ihr da Anmerkungen an Julius oder Markus habt, reichen wir die natürlich weiter. Also, soll hier niemand zu kurz kommen. Und damit verabschiede ich mich. Habt ganz viel Spaß im Kino, guckt ganz viele Filme. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.